Herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Podcasts. Heute mit einem alten Bekannten, dem Tibor Meray, Partner bei BCGX, der Building Unit von BCG. Darüber wird er gleich was erzählen. Und mit ihm wollen wir über die aktuellen Tech-Themen sprechen, also natürlich künstliche Intelligenz, über Mixed Reality und auch darüber, wie sich Unternehmen am besten auf die Zukunft einstellen sollten. Hallo Tibor.
Hallo Theo, danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass wir uns mal wieder sprechen. Für diejenigen, die dich und BCGX nicht kennen, erklär doch mal kurz in ein paar Sätzen, was ihr so macht.
Sehr gerne. Also viele der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen BCG als Strategieberatung. Wir haben allerdings vor einigen Jahren unsere ganzen Bildeinheiten zusammengefasst unter BCGX. Das sind über 3000 Engineers, kann man sich vorstellen, Software-Developers, AI-Engineers, Data-Scientists, Data-Engineers, aber auch Designer, Venture-Architektinnen und Architekten. Und mit diesen Talenten bauen wir für unsere Kunden Produkte oder sogar ganze Ventures.
Wir werden nachher noch im Detail darüber sprechen, wie sich vielleicht auch diese Beratungswelt verändert hat. Aber wie hat sich denn dieser ganze Komplex BCGX in den letzten Jahren so entwickelt? Also sowohl von der Manpower her, als auch vielleicht auch von der Akzeptanz oder auch der Nachfrage nach Projekten?
Ja, also vielleicht von der Dynamik her war es natürlich so, dass wir immer schon einen gewissen Teil von diesen Build-Units bei uns gehabt haben, auch bevor wir es dann auf BCGX zusammengefasst haben und gerebrandet haben. Was wir allerdings jetzt merken, vor allem in den letzten Jahren, ist, dass insbesondere das Thema AI und zuletzt eben auch GenAI die Nachfrage explodiert ist. Ja, unser CEO war gerade diese Woche auch bei Bloomberg im Fernsehen und hat jetzt auch öffentlich geteilt, dass wir inzwischen 20% unseres globalen Revenues mit AI machen. Und fast überall sehen wir eine Mischung eben von unseren traditionellen Consulting-Teams und unseren BCGX-Talents. Das heißt, es ist inzwischen in meiner persönlichen Arbeit, und ich arbeite ja nicht nur in AI, sondern auch in anderen neuen Technologien, habe ich fast ausschließlich Teams, die eben eine Mischung sind aus den traditionellen Beraterinnen und Beratern und BCGX.
Fangen wir doch mal gleich mit dem Bereich AI an. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin jetzt ein DAX-Unternehmen, mache vielleicht noch überhaupt nichts im Bereich AI und komme jetzt auf BCG zu. Und jetzt würde mich eben interessieren, in welchem Zeitraum wird sozusagen so ein Strategieprojekt eben auch angegangen und wann fängt man auch mit dem Building an, also um eben tatsächlich eben Sachen zu bauen oder vielleicht auch Dinge zu implementieren.
Da kann ich gerne auch erzählen, wie sich das inzwischen auch sehr stark verändert und auch wie wir unsere Herangehensweise mit unseren Kunden verändert haben. Ich würde sagen, in der Vergangenheit war das ein sehr sequenzieller Prozess. Man hat vielleicht gestartet mit einem 4-6-8-10-wöchigen Strategieprojekt, wo man nochmals versucht hat, Use Cases zu identifizieren, zu übersetzen auf das Unternehmen und seine Industrie, um dann eigentlich klassischerweise eine Priorisierung herbeizuführen und eine Roadmap zu kreieren. Und dann hat man erst sich quasi Partnern Umschau gehalten, oft eben auch nicht bei BCG, sondern in dem klassischen, sage ich mal, Systemintegratoren und Technologieumfeld, wo ich dann gesagt habe, jetzt habe ich meine Use Cases und jetzt suche ich mir einen Partner, mit dem ich die umsetze, wenn ich sie nicht selber umsetzen kann. Wir merken, dass diese Zeit eigentlich zu Ende geht. Was meine ich damit? Mit BCGX versuchen wir eben schon von ganz am Anfang dieses Thema Transformation anzuschauen. Das heißt, die Zeit, eben sich nur einzelne Use Cases anzuschauen, ist aus meiner Sicht abgelaufen, weil darin liegt auch nicht der große Mehrwert. Sondern es geht inzwischen darum, als Unternehmen, wie kann ich mich als ganzes Unternehmen oder eben auch als ganze Funktion, das heißt die Finance-Funktion oder die Operations-Funktion oder die Sales-Funktion, Ende zu Ende transformieren. Und hier bringen wir eigentlich von Anfang an BCGX mit ins Spiel, um eben diese End-to-End-Sicht zu generieren und ein Gesamtpotenzial abzuschätzen für diese Units oder Funktionen, um dann eigentlich schon mit einem Wert zu starten und diesen Wert zu validieren, anstatt von Scratch quasi aufzubauen, um eigentlich von Anfang an die Implementierung schon mitzudenken.
Wie stark kann das Ganze denn quantifiziert werden? Also kann ich jetzt in so einem Financial Model sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie zwei verschiedene Dinge. Wir haben einerseits Revenue-Generating-Aktivitäten durch AI, und auf der anderen Seite eben Prozessoptimierung. Und kann ich dann sagen, hey, Stand heute machen wir, weiß nicht, so und so viel Profit, aber durch AI können wir 20% Kosten sparen und 25% mehr Umsatz generieren. Also wie stark kann man das Ganze schon modellieren? Oder muss man ein Stück dran glauben, dass Prozessoptimierung immer gut ist, auch wenn wir nicht genau wissen, wie groß der Impact ist?
Ja, ich glaube, einer der Vorteile, den wir haben bei jetzt einer Organisation wie jetzt bei BCG und BCGX, ist, dass wir einfach jetzt schon so viele Erfahrungspunkte sammeln konnten. Also wir haben schon über 1400 AI-Projekte gemacht und kratzen inzwischen schon an den 300 Gen-AI-Projekten. Das heißt, wir haben so viele Datenpunkte auch inzwischen pro spezifischer Industrie und Funktion, dass wir halt nicht nur sagen können, allgemein glauben wir, kann man so viel mit AI holen, sondern wir können genau sagen, in dieser Industrie, in der Bankenindustrie, in diesem Prozess haben wir folgende Evidenz. Also jetzt nicht irgendwelche, wie du sagst, dass man raten muss oder glauben muss, ja, sondern wir wissen es inzwischen und können sagen, das können wir umsetzen. Und weil wir eben dann diese BCGX-Expertise reinbringen mit den Engineers, die es tatsächlich schon umgesetzt haben, können wir dann sehr schnell sagen, bei beispielsweise einem Range, der jetzt in der spezifischen Funktion vielleicht bei 15-30% liegt, können wir dann in sehr kurzer Zeit sagen, wo steht diese spezifische Firma mit ihren Voraussetzungen, mit ihrem Tech-Stack, auch mit den Skills in der Organisation, um dann eben zu sagen können, landen wir dann eher bei den 30 oder bei den 15 und deswegen können wir schon von Anfang an sehr schnell auf den Wert kommen.
Was ich halt spannend finde bei diesem ganzen AI-Thema ist, dass ChatGPT, was ja so der große Katalysator war, ja mittlerweile auch schon seit 18 Monaten auf dem Markt ist. Und ich habe den Eindruck, dass viele Unternehmen aber jetzt eigentlich immer noch genauso arbeiten wie vorher. Also da hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Also da sehe ich oftmals gar nicht so diesen Sense of Urgency. Man sagt sich vielleicht, okay, komm, lass uns doch vielleicht mal mit so einem Marketing-Chatbot mal experimentieren. Aber wirklich so diese Denke, dass man sagt, hey, eigentlich betrifft das unser komplettes Geschäftsmodell. Das kann eigentlich alle Prozesse transformieren. Ich finde, diese Erkenntnis hat sich bei so vielen noch gar nicht durchgesetzt. Was kannst du da berichten aus deiner Erfahrung?
Ja, also ich glaube, was klar ist, ist, dass es nach wie vor einen sogenannten Digital Divide gibt. Und ich glaube, dass der auch immer größer wird. Was meine ich damit? Es fragen mich oft Kunden oder eben auch in irgendwelchen Podcasts, welche Industrien sind denn ganz vorne weglaufen. Ich muss eigentlich immer als Antwort geben, dass es innerhalb von jeder Industrie gibt es Leader und Laggards. Aber der Unterschied, ob ich ein Laggard bin, wird immer größer werden. Und ich glaube, es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, dass viele quasi sich nur auf das fokussieren, dass man über der Wasseroberfläche sieht, ja, um bei der Eisbergdenke zu bleiben. Und über der Wasseroberfläche sieht man halt die Presseartikel mit der Hype, der natürlich jetzt auch ein bisschen wieder am Abflauen ist, weil wie du sagst, ChatGPT 18 Monate schon draußen. Am Anfang haben wir alle auch im Privatleben sehr viel damit rumgespielt. Und inzwischen hat vielleicht dieses Rumspielen hat quasi abgenommen, aber ich merke es zumindest in meiner täglichen Arbeit, und ich weiß, dass du da natürlich auch ganz vorne wegläufst als Early Adopter, dass ich bei spezifischen Arbeitsschritten das inzwischen immer einsetze. Und ich glaube, das kann man auch übertragen auf Firmen. Und ich glaube, die Firmen, die glauben, das ist ein Hype, der schon vorbei ist und so weiter, die vertun sich gerade eine riesige Chance.
Jetzt haben die meisten Unternehmen ja schon ihre Erfahrung gemacht mit digitaler Transformation, auch in den letzten 20 Jahren. Wenn ich mit Kunden arbeite, versuche ich das auch immer so ein bisschen als Referenzpunkt zu nehmen, dass ich denen sage, hey, ihr habt doch ganz genau miterlebt, was ihr bei E-Commerce gemacht habt. Ihr habt doch miterlebt, wie ihr an das Thema Social Media oder TikTok rangegangen seid. Mal ganz ehrlich, die meisten von euch würden doch sagen, dass ihr da jetzt keinen super, super Job gemacht habt. Die meisten von euch würden doch sagen, hey, vielleicht haben wir das irgendwie 20% gut gemacht, vielleicht habt ihr es 70% gut gemacht, ihr habt es aber garantiert nicht 100% gut gemacht. Und daraus könnte man ja eigentlich lernen, weil ja die letzte Transformation noch nicht so lange her ist. Und trotzdem finde ich, dass dieser Sense of Urgency immer noch so ein bisschen fehlt. Und da frage ich mich einfach daran, ob das daran liegt, dass die Leute die Use Cases nicht sehen oder ob vielleicht auch die Führungskräfte zu wenig Exposure zu diesen Tools haben und vielleicht zu viele Schlagzeilen lesen, aber sich relativ wenig konkret darunter vorstellen können, was das für ihr Business ja bewegen kann.
Ja, ich glaube, was immer noch, glaube ich, ein Denkfehler ist, den viele machen, ist, dass sie glauben, das ist eine technologiezentrierte Transformation. Dass es um Tools geht oder um Algorithmen oder sowas. Wir haben, und das habe ich an anderer Stelle auch, glaube ich, schon mal geteilt, die sogenannte 10-20-70-Regel. Das heißt, Erfolg von diesen datengetriebenen Transformationen besteht nur zu 10% aus der Wahl des richtigen Algorithmus. Da kann man diskutieren, ist es jetzt GPT-3, 3,5, 4, 4 Turbo oder Gemini oder Llama, wie sie alle heißen. Es ist nur 20% die Technologie, also dann die Software sozusagen oder auch die Hardware, die zum Einsatz kommt. Aber 70% ist eben die Veränderung der Verhaltensweisen, der Prozesse, die Art und Weise, wie Menschen eben ihren täglichen Job machen. Und wir merken einfach, dass man davon wegkommen muss, irgendwie in Technologien zu denken oder auch in Use Cases zu denken, sondern man muss starten mit dem ganzheitlichen Business Value, der eben die CFOs, die CSOs, die whatever sie you wanna take, rumtreiben. Weil wenn ich da anfange, dann starte ich eben mit eben beispielsweise, es gibt 50 Millionen Einsparungen, die ich in deiner Funktion holen kann. Die hole ich darüber, dass die Leute schneller sind, dass sie weniger Fehler machen, dass ich Dinge automatisieren kann, dass ich vielleicht auch Kunden bedienen kann, die ich heute nicht bedienen kann. Und das versteht eine Managerin oder ein Manager. Und dann tritt eigentlich die Technologie hinten in den Hintergrund, welches Modell jetzt dafür verwendet wird oder welches Tool jetzt im Detail.
Also selbst wenn die jetzt dran glauben und sagen, hey, wir glauben an diese Benefits, dann hakt es ja an der Implementierung. Und das kann ja zum Beispiel sein, unsere Daten sind nicht im korrekten Format oder wir wissen eigentlich nicht so recht, was mit unseren Daten passiert. Dürfen wir die denn überhaupt in Copilot oder ChatGPT Enterprise benutzen? Lernt dann nicht die Konkurrenz von unseren Daten? Wie geht denn ihr mit diesen Bedenken um?
Das sind durchaus sehr typische Fragen. Und jetzt mit dem neuen EU-AI-Act, der jetzt gerade auch in Recht gegossen wurde, hat sich das Ganze natürlich nochmal verschärft. Und ich merke schon gewisse meiner Kunden, die jetzt ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, die sich natürlich jetzt plötzlich erinnert fühlen an die DSGVO-Manie, die wir da vor einigen Jahren hatten, wo ja praktisch jedes Unternehmen plötzlich über Nacht ein DSGVO-Projekt gebraucht hat und da auch sehr viel Angst kursiert ist. Und jetzt kursiert eine neue Art der Angst. Und viele tendieren in solchen Momenten einfach zu erstarren und erstmal gar nichts zu tun. Und da kommt ein bisschen, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen für BCGX, aber da kommt eben das schon zugute, wenn ich einen Partner habe, der das ganzheitlich zusammenbringen kann, der sowohl die technischen Architekturen tief versteht, Fragen beantworten kann. Wie muss ich das implementieren, dass eben meine Daten bleiben und nicht damit irgendwas in der öffentlichen Sphäre oder sogar für Konkurrenten trainiert werden kann. Man muss das Thema Compliance und Risk dazu bringen. Ein Riesenthema bei uns. Ja, wir haben eine eigene Risk- und Compliance-Abteilung und wir machen ganz viel Arbeit jetzt gerade zu sagen, wie muss ich mich eben organisatorisch und prozessual aufstellen, um mit einem EU-AI-Act compliant zu sein. Und dann muss ich das aber eben mit der Industrieexpertise runterbrechen können. Und so glaube ich, so kann ich eben diese Angst überwinden und eine saubere Implementierung sicherstellen und vor allem eben auf das Thema 70% fokussieren, zu sagen, wie kann ich eben das Verhalten der Leute dann auch ändern.
Also es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, okay, die hören jetzt eben von KI, sehen vielleicht auch die Potenziale und sind vielleicht auch begeistert und würden halt gerne sofort loslegen. Mhm. Jetzt scheint es ja so zu sein, dass ich ja doch durchaus erstmal ganz viele Hausaufgaben machen muss, damit ich das sozusagen jetzt auch irgendwie skalieren kann oder auch eben richtig nutze. Ich versuche jetzt sozusagen, ja, den Weg zu finden oder zu verstehen, wie man auf der einen Seite nicht den Elan und das Momentum verliert, dass man sagt, ich will jetzt sofort loslegen und auf der anderen Seite halt trotzdem, sag ich mal, so seine Due Diligence macht und halt alles total sauber aufsetzt. Also wie kann man sozusagen diesen Konflikt lösen?
Ja, das ist immer so ein bisschen, die Amerikaner sagen immer, how to slice the elephant. Ja, also wir alle wissen, welchen Elefanten wollen wir. Also in der Vision ist man sich sehr schnell einig, dass man sagt, ja, wir glauben alle an diese Zukunft, dass diese Zukunft eben in dem Zusammenspiel von Mensch und AI stattfinden wird. Und das in dem Zielbild ist man sich sehr schnell sehr einig oder das kann man auch in einem kurzen Strategie-Effort kann man das sehr schnell finden. Die Frage ist ja dann genau, wie komme ich dahin? Und ich glaube, den Fehler, den viele machen, ist zu glauben, ich muss hier sequenziell vorgehen. Dass ich sage, ich mache mal zuerst ein IT-Projekt und muss mal meine Infrastruktur aufräumen. Dann mache ich ein Datenprojekt, um mal meine Daten zu bereinigen. Dann mache ich irgendwie ein Analytics-Projekt, um mal zu gucken, wie ich jetzt meine Modelle fahre. Und wenn ich das alles mal gemacht habe, möglicherweise noch musste ich ein neues System einführen, ja, mache ich am besten zuerst noch irgendwie eine SAP-Transformation und dann noch eine Salesforce-Transformation und dann nochmal irgendwie in sonst was. Wenn das alles mal fertig ist, so, dann kann ich dann anfangen mal mit Use Cases und so weiter und so fort. Ich bin persönlich überzeugt, dass das der falsche Weg ist. Und ich sage dir auch, warum. Erstens dauert das erstens viel länger als gedacht und wird viel teurer als gedacht. Und es gibt ja auch keiner die Garantie, dass wenn ich das alles gemacht habe und ich jetzt den perfekten Data Lake habe und den perfekten quasi Systemlandschaft, dass nachher eben auch diese Use Cases kommen und der ROI dahinter. Der Ansatz, den wir wählen, ist, dass wir viel eher End-to-End denken und sagen, wir greifen uns jetzt eine ganze Funktion raus und wir arbeiten an all diesen Sachen gleichzeitig. Also quasi gleichzeitig transformieren wir die Infrastruktur, wir transformieren die Datenarchitektur, wir bauen die Modelle und wir bauen aber auch vorne raus quasi dann die neuen Prozesse und bringen das zur Anwendung. Und der Vorteil von dem ist, dass ich zum einen diesen Loop generiere, der eben notwendig ist, von eben der Aktion vorne zurück zu den Daten und wieder all the way to the front. Und ich generiere damit eben auch das Momentum, wo eben die 70% plötzlich merken, ah, ich spüre jetzt plötzlich, mein Job wird besser. Und das generiert dann nachher das Momentum in der Organisation, was so eine Transformation am Laufen hält und es dir dann erlaubt, dann das über andere Funktionen, über mehr Use Cases und dann am Ende über die ganze Company zu ziehen.
Siehst du da aber auch Widerstände, dass zum Beispiel Leute entweder sagen, entweder wir glauben nicht dran oder sie sagen, nee, wir glauben schon dran, aber wir wollen das vielleicht nicht, weil ja, das dann vielleicht irgendwie zu viel weiß nicht, Prozessoptimierung führt oder es vielleicht Arbeitsplätze kosten wird, dass ein Betriebsrat vielleicht auch sagt, nee, KI, aber nicht bei uns, dass vielleicht Medienunternehmen mit weiß nicht, Gewerkschaften zu kämpfen haben, wo dann die weiß nicht, Schauspieler und Künstler nicht mitspielen. Also sogar wenn jetzt, sagen wir mal, der Wille des Managements da ist, was sind dann vielleicht trotzdem so Stolpersteine?
Ich glaube, wenn neue Technologien auf den Plan treten, gibt es immer Skeptiker. Das ist, glaube ich, immer schon so gewesen. Ja. Und es gibt sicher auch damals gab es viele Leute, die gesagt haben, ich verstehe nicht, warum sie jetzt mit dem Auto fahren sollen. Es ist doch viel romantischer, hier in einer Pferdekutsche zu sitzen. Und am Ende des Tages kann ich hier, und ich lebe ja in Wien, kann ich nach wie vor in einer schönen Pferdekutsche, genannt Fiaker, durch die Stadt fahren. Und das ist auch durchaus ein schönes Erlebnis. Aber es ist jetzt nicht das Nummer 1 Transportmittel der Zukunft. Ja. Und genauso, glaube ich, wird es wahrscheinlich viele Leute geben, die sagen, für sie kommt das nie in Frage, unter keinen Umständen mit einem KI-Bot irgendwie an einem Callcenter zu sprechen. Ja. Aber ich glaube, dass halt über kurz oder lang, wenn dann plötzlich diese Bots genauso natürlich, genauso freundlich, genauso geduldig mit einem reden und ich sogar ohne Wartezeit sofort mit jemandem sprechen kann, dann glaube ich, wird das dann so ähnlich sein wie mit einer Fiakerfahrt, dass ich dann vielleicht ab und zu mal mit einem Menschen sprechen möchte, vielleicht aus Nostalgiegründen, aber wenn ich jetzt mein Problem gelöst bekommen möchte, dann wähle ich dann doch die KI.
Im Zusammenhang mit KI oder auch generell Innovation wird ja auch gerne über das Innovators Dilemma gesprochen. Das heißt, ganz große Unternehmen, die eigentlich alle Voraussetzungen haben, das heißt genug Kapital, genug Talent, genug Infrastruktur, um die neuen Trends mitzugehen, dass sie die Trends dann trotzdem verpassen. Und da gibt es ja historisch genug Beispiele, ob das jetzt ein Microsoft ist, die vielleicht früher so ein Stück weit Mobile verpasst haben. Selbst im Kontext von Google wird jetzt darüber gesprochen, hätten die nicht ChatGPT auf den Markt bringen müssen als erstes. Und jetzt ist ja dieses Innovators-Dilemma ja ein extrem bekanntes Konzept und jeder Manager müsste es ja so im Hinterkopf haben, Mensch, das könnte ja auch uns passieren. Warum tritt es dann doch so häufig auf und wie triffst du das vielleicht auch in der Praxis an? Also geht es da wirklich darum, dass die Leute Blindspots haben und einfach Sachen nicht kommen sehen? Oder sagen sie, ja, wir sehen das irgendwie schon kommen, aber das kannibalisiert unser bestehendes Geschäftsmodell, haben wir jetzt keinen Bock drauf?
Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen und ich weiß das auch aus eigener Hand, weil ich war nicht immer nur Berater. Ich durfte auch mal Vorstand sein von einer größeren Telco in Deutschland. Ich glaube, die große Herausforderung, die jeder Manager, egal welche Stufe, hat, ist, diese Balance zu finden zwischen dem Day-to-Day, was einfach ein Rad ist, was sich unaufhörlich dreht, das ist ja nie zu Ende, und gleichzeitig aber diese Innovation oder diese transformativen Themen voranzubringen. Weil das ist immer ein Trade-off, weil ich kann grundsätzlich, könnte ich 120% meiner Zeit mit Day-to-Day-Verbesserungen verbringen. Und ich muss das ja auch tun, um einfach so den Laden mehr oder weniger am Laufen zu halten, zu verbessern. Aber gleichzeitig muss man mental, aber auch von den finanziellen Ressourcen her, immer einen Teil eben in Innovation und Transformation stecken. Und man muss selbst dort einen Portfolioansatz wählen, weil eben genau das ist, bei neuen Technologien kann ich nicht genau sagen, welche der 4, 5 Wetten aufgehen und deswegen brauche ich das. Und jetzt hattest du ein paar der Beispiele genannt, Google, Microsoft, was die verpasst haben, aber hey, Google und Microsoft gehören immer noch zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, weil die halt nicht aufgehört haben. Und ich glaube, was eben das Gefährlichste ist, ist gar nichts zu tun oder halt sich nur auf eine Karte alles zu setzen. Und das ist etwas, das muss eigentlich jedes Unternehmen für sich nehmen. Ich glaube, dass der Vorteil ist, wo kann ich das De-Risking betreiben? Ich kann mich natürlich verstärken mit Partnern, die das schon gemacht haben. Ich kann mich aber auch auf Use Cases fokussieren, wo ich vielleicht ein Fast Follower bin. Ja, wo ich sage, ich muss jetzt nicht der allererste auf der Welt gewesen sein, der etwas gemacht hat, aber ich bediene mich bei anderen, vielleicht auch anderen Industrien und hole mir darüber die Kompetenz und das Risiko in einer abgeschwächten Form wieder mit rein.
Gibt es irgendeine Metrik, an der man diesen Innovationswillen ablesen kann? Ist das jetzt irgendwie mein R&D-Budget? Sind das meine M&A-Aktivitäten? An welchen Zahlen kann man denn ablesen, ob so ein Unternehmen halt nicht nur ans Day-to-Day denkt, sondern eben auch in die Zukunft schaut?
Ja, absolut. Und wir haben auch mit BCG und BCGX haben wir das natürlich auch analysiert. Ja, wir haben da immer wieder Studien, die analysieren, was unterscheidet eben die Leaders von den Laggards. Und man muss schon sagen, dass das Thema Innovationsbudget und R&D macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und wir sehen eben auch, dass es da auch eine gewisse, ich nenne es mal, Size Matters Analogie gibt. Ja, also dass man halt auch sieht, dass Unternehmen, die es einfach schaffen, eine kritische Masse aufzubauen und um eben dieses Portfolio auch aufsparen zu können, dass die signifikant besser performen als die quasi underinvesten in diese Technologien.
Wenn man jetzt einen Case sieht wie Apple mit seinem Auto, mit seinem Autoprojekt, wo man ja so inoffiziell gehört hat, dass da viele Jahre reingeflossen sind, vielleicht auch, weiß nicht, über 10 Milliarden Dollar, und die dann zu dem Schluss kommen, hey, das bringen wir doch nicht auf den Markt, die Marktbedingungen haben sich vielleicht verändert, das ist vielleicht kein Segment mehr, in das wir einsteigen wollen. Jetzt vielleicht gar nicht mal speziell auf Apple bezogen, aber auch in der Größenordnung würdest du sagen, das ist ein ganz normaler Vorgang für große Unternehmen. Du probierst dann Sachen und stellst halt irgendwann fest, okay, das klappt nicht, und das ist irgendwie auch ganz normal, und dann rollen auch intern keine Köpfe, sondern das ist ja so gewollt, dass wir eben auch R&D machen. Oder sagst du, nee, das ist eigentlich schon ein Fiasko, wenn jetzt eben Unternehmen ja jahrelang an solchen Projekten arbeiten und eigentlich hätte man doch schon nach 4 Wochen durch irgendwelche Machbarkeitsstudien oder, weiß nicht, Usergruppen-Interviews eigentlich feststellen können, nee, das wird nichts.
Ich glaube, dass diese Dynamik vergleiche ich oft gerne mit Poker. Ich weiß nicht, wie oft du Poker spielst, aber wenn der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin sich da überlegt, dann ist es ja beim Poker auch ein bisschen so. Man setzt seine Chips auf das Blatt, was einem gegeben wurde, und dann werden andere Karten aufgedeckt und man sieht ein bisschen, was die anderen Spieler und Spielerinnen so machen. Und dann, glaube ich, gibt es oft beim Poker so einen kritischen Moment. Man hat schon sehr viel in diesen Pot hineingelegt und man merkt eigentlich, man ist vielleicht gar nicht mehr so gut dabei mit seinen Karten und ist dann schon am Blöffen sozusagen. So. Und da gibt es, glaube ich, den einen Fehler, den die schlechten Pokerspieler machen, ist, dass sie dann diesem großen Pot, wo sie schon viel Geld reingeschmissen haben, noch mehr Geld hinterherwerfen. Und das ist ganz, ganz schwierig, dann in solchen Momenten eben auch einen großen Pot und viel quasi Investment gehen zu lassen, weil man sollte immer nach vorne schauen und nicht quasi nur zurück, was habe ich in der Vergangenheit reingesteckt, sondern eben auch zu sagen, auf der Basis der jetzigen Information, wenn die Blätter jetzt aufgedeckt sind, wenn ich sehe, was vielleicht auch meine Konkurrenz so gemacht hat, dann im Zweifel eben auch mal schmerzhafte Entscheidungen zu treffen und sagen, ich mache jetzt hier lieber einen Cut, ich setze auf ein anderes Pferd und schaue dann weiter. Und das, glaube ich, gilt genauso bei Innovation. Ich sehe das eigentlich eher als ein Zeichen von Stärke von Apple, dass sie sagen, sie machen jetzt hier Schluss und sie verwenden jetzt das Talent, ja, um jetzt beispielsweise die eigene AI-Strategie weiter zu verfolgen.
Aber gibt es denn da bestimmte Prozesse, dass man sagen kann, okay, wir wollen dann vielleicht nicht sozusagen zu tief reingehen, sodass dass ich sagen kann, okay, ich habe bestimmte Meilensteine, oder dass ich sage, okay, ich fahre bestimmte Tests und kann dann sagen, okay, jetzt habe ich diese Tests gefahren und jetzt ist es aber auch zu Ende, jetzt muss ich das Projekt eben auch wieder einstampfen, weil was ich ja nicht machen möchte, ist ja wirklich 10 oder 20 Jahre in so ein Ding reinzustecken, vielleicht viel zu spät Feedback vom Markt zu kriegen, um dann zu sagen, okay, jetzt launcht ihr entweder irgendwas, was gar nicht gefragt ist, oder ich launche etwas oder ich muss es gleich wieder beerdigen. Also was ist denn aus deiner Sicht ein guter Prozess, um zu sagen, ich mache R&D, auch mit dem Risiko, dass es in Anführungszeichen schief geht, aber dann muss ich auch irgendwelche Checkpoints haben oder Meilensteine, um halt zumindest bewusst diese Entscheidung treffen zu können.
Ja, absolut. Ich meine, was ein guter Ansatz ist, den wir auch eigentlich oft verwenden, ist das Ganze, dass man das angeht eigentlich wie ein Investor. Wie ein Venture Capital Investor oder Private Equity Investor und bewusst eben in diesen Stages denkt. Und dass man immer sagt, was muss ich, wie wenn ich ein Startup hätte, in jeder Stage erstmal bewiesen haben, um dann von einem Investor Funding zu bekommen. Und manchmal gehen wir sogar so weit, dass wir auch das bewusst auch bei Firmen als Firma in der Firma oder als Venture aufziehen. Dass wir sagen, wenn das so einen anderen Ansatz braucht, dass es nicht innerhalb des Mutterschiffes umgesetzt werden kann, dass wir sogar als eigene Firma aufsetzen und auch bewusst dann diese Meilensteine versehen mit eben Investment Decisions. Und teilweise sind das dann interne Gelder, die gesprochen werden, teilweise sogar auch externe, dass man sagt, man holt sich noch andere Investitionen rein. Und wie komme ich jetzt von einem Meilenstein zum nächsten? Da gibt es ein Konzept, was mir persönlich sehr gut gefällt, das nennt sich RAT, so wie die Ratte sozusagen. Aber was haben jetzt Ratten mit Innovation zu tun? Das nennt sich nämlich Riskiest Assumption Testing. Das ist, dass ich quasi rausgreife und immer vom Ende her denke und sage, ich habe gewisse Annahmen, auf der beispielsweise der Business Case beruht oder auf der dann die Entscheidung für die nächste Stage beruht. Und dann gehe ich durch und sage, von diesen Annahmen, was ist die riskanteste Annahme? Ist es, ob das Produkt funktioniert? Oder ist es, ob der Kunde das akzeptiert? Oder ist es vielleicht, ob das rechtlich sogar irgendwie verhält? Und dann picke ich mir die riskantesten Annahmen raus und strukturiere danach meine Aktivitäten, um das schnell abzutesten. Und dann kann ich eben, wenn ich das bewiesen habe, in viel kürzerer Zeit, mit viel weniger Ressourcenaufwand, entscheiden, mache ich weiter oder nicht.
Jetzt haben wir ja vorhin schon über den AI-Hype-Cycle gesprochen. Ich kann nicht genau einordnen, wo wir gerade sind, aber man stellt ja jetzt auch fest, so in den letzten Wochen, dass immer mal wieder News kommen, dass irgendwelche, naja, Startups entweder, ja, nicht unbedingt pleite gehen, aber vielleicht irgendwie downsizen oder sie vielleicht feststellen, hey, da gibt es irgendwie kein Product-Market-Fit oder keine Zahlungsbereitschaft im Markt. Was ja so eine klassische Bubble wäre ja, wenn, sagen wir mal, alle Schaufelverkäufer Geld verdienen würden, also die Leute, die hier sozusagen Datacenter bereitstellen und Cloud-Services und meinetwegen auch Chips und so weiter und so fort, vielleicht auch Berater und Ähnliches, aber am Ende muss ja irgendjemand damit Geld verdienen. Jetzt könnte man sagen, okay, du kannst Geld verdienen durch Prozessoptimierung, da glaube ich auf jeden Fall dran, aber tatsächlich ist ja die Frage, gibt es am Ende auch Revenue-Generating sozusagen AI-Aktivitäten oder Produkte. Wie schaust du jetzt sozusagen gerade, sag mal, vielleicht Big Picture auf dieses Thema, also mit AI auch Geld verdienen? Sagst du, das müsste sich jetzt eigentlich schon rauskristallisieren oder sind wir halt noch ziemlich early, wo man eben noch investieren muss? Und ob wir eben diese Gains realisieren können, stellt sich dann eben erst in 2-3 Jahren raus.
Also ich glaube, wir sind da mittendrin in dieser Revolution sozusagen. Und was natürlich sehr visibel ist, sind die Effizienzgewinne. Weil das auch jeder spürt natürlich. Jeder merkt quasi, ich kann jetzt plötzlich mit ein paar Prompts kann ich Bilder generieren, wo ich sage, da habe ich vorher vielleicht eine Agentur für gebraucht oder muss das Internet erstmal stundenlang durchforsten, um da irgendwie ein Stockfoto zu finden. Oder man schreibt jetzt plötzlich ein komplettes Gedicht oder ein ganzes Computerprogramm in Minuten. Das spürt der einzelne User und da ist es sehr nachvollziehbar, dass man diese Effizienzgewinne realisieren kann und das passiert auch. Ja. Wir merken in unserer Arbeit, dass wir aber durchaus auch auf der Revenue-Generating-Seite unterwegs sind, wobei aus meiner Sicht dort das ganze Thema Human in the Loop, also dass es eben eine Kombination ist aus Mensch und AI, noch viel wichtiger ist. Deswegen glaube ich auch, dass es momentan ganz stark eben eine Mischung sein wird, dass ich sage, ein Sales Agent hat vielleicht einen Co-Piloten, hat einen unterstützenden AI, der ihr oder ihm hilft, innerhalb der Vorbereitungszeit sich besser vorzubereiten auf das Verkaufsgespräch, vielleicht auch die Texte vorzudraften, die man dann schickt oder dann sogar in einem Call mit einem Kunden live nochmals Tipps zu bekommen. Ich glaube, das sind wir jetzt inzwischen weiter als jetzt bei der vollautomatisierten Verkaufsgespräch durch einen Bot. Aber ich glaube, das wird ein sehr gradueller Übergang sein, dass eben dann auch diese Revenue-Generating-Aktivitäten auch mehr und mehr durch pure AI unterstützt werden.
Du hast ja gerade angesprochen, wie die Leute auch die Tools nutzen sollen. Ich bin ja ganz viel im Bereich Upskilling unterwegs. Das heißt, ich bringe ja Unternehmen bei, wie sie welche Tools nutzen können. Und da sieht man eben auch immer den Enthusiasmus. Man sieht sofort, okay, das kann ich nutzen, da sind die Potenziale da. Was mir dann noch so ein bisschen fehlt, ist im täglichen Doing so ein bisschen die Verbindlichkeit, diese Tools auch nutzen zu müssen. Ja? Also ich glaube, im Augenblick sind diese Tools in so einem Stadium von einem nice to have, aber nicht must have. Beziehungsweise es wird das Angebot der Unternehmen gemacht, hey, hier ist die Lizenz, jetzt mach mal was damit. Aber wir tracken jetzt auch nicht so wirklich genau, was du damit machst und wie effizient du damit wirst. Eigentlich müsste man doch ziemlich schnell bei vielen Prozessen an den Schritt kommen, wo man sagt, okay, der Prozess hat sich jetzt geändert. Du hast jetzt ein neues Tool. Dieser Prozess dauert jetzt halt nicht mehr 10 Stunden, sondern nur noch 1 Stunde. Und dementsprechend sollten wir eigentlich auch eine andere Zahl dahinter schreiben, was dieser Prozess kosten darf. Dass es dann eben auch diese Verbindlichkeit gibt, dass sich jeder an diesen Prozess halten muss. Und dass vielleicht auch Job-Descriptions sich total ändern, weil du halt sagst, okay, die Person, die halt vorher 40 Stunden die Woche das gemacht hat, macht dieselbe Tätigkeit nur noch 5 Stunden die Woche und kann jetzt 35 Stunden irgendwie andere Sachen machen. Wo siehst du denn schon so, ich sag mal, so richtige Transformation, wo dann eben auch diese gewisse Verbindlichkeit da ist und nicht einfach nur, hey, hier ist das Tool und mach mal damit, was du willst.
Ja. Ich sag mal immer so, schlimmer als kein AI oder Gen-AI-Tool einzuführen, ist eins einzuführen, das niemand nutzen möchte. Also das ist immer so die Frage, und jetzt ist, wo du jetzt darauf hinaus ist, wie schaffe ich es eben, dass ich diese Nutzung auch dann erreiche? Und da gibt es die Frage zwischen Push und Pull. Ich bin überzeugt davon, dass der Mensch sehr schlecht auf Push in dieser Hinsicht reagiert. Sondern es muss darum gehen, einen Pull zu generieren. Und wie generiere ich diesen Pull? Ich glaube, ich generiere den, indem ich eben von Anfang an den User, nicht irgendeinen Spezialisten in der Zentrale oder einen Berater oder einen CEO oder wen auch immer, überzeuge oder das zu machen, sondern dass ich eben die Front-User, die wirklich im Callcenter sitzen, die Urlaubsanträge bearbeiten, die quasi was auch immer welche Reports heute schreiben, die mit einbeziehe in die Definition des Produktes. Weil damit generiere ich eben Buy-in, weil damit habe ich dann beispielsweise im Callcenter plötzlich die Dynamik, wo ich sage, Moment mal, wenn der Theo sagt, er nutzt dieses Tool, dann weißt du was, dann nutze ich das auch, weil Theo ist der beste Mitarbeiter im Callcenter oder der beliebteste und ich sehe ja auch, wie der plötzlich früher Feierabend machen kann, weil er seine Quote schon erreicht hat und darüber generiere ich dann den Change, den es eben benötigt.
Okay, aber das bedeutet ja für mich, dass, also ich sehe total den Punkt, aber es bedeutet ja auch, dass so eine Transformation von sehr vielen soften Faktoren abhängt und wahrscheinlich viel länger dauert, als wir das gerne hätten. Denn ich würde ja sozusagen gerne als, ich sag mal, als wohlwollender Diktator, als CEO, ja einfach gerne top-down verordnen, okay, hier sind die Tools, die sind super, benutzt die gefälligst, ab morgen und jetzt nur noch so. Aber von dem, was ich jetzt gerade höre, funktioniert das so in der Praxis
nicht? Ja, ich glaube, das ist, weil wäre das so, dann würden wir wahrscheinlich viel mehr Diktaturen in der Welt sehen. Von denen haben wir jetzt aktuell eh auch schon ein paar. Aber es scheint sich irgendwie nicht so wirklich durchzusetzen, egal wie wohlwollend die Diktatoren sind. Aber ich glaube, dass es am Ende ist es genau diese Mischung, die Leute selber Gefallen dran finden, weil sie merken, ihnen bringt es was, ihnen macht Spaß, sie schaffen die Arbeit schneller zu machen. Und dann entwickelt sich so ein bisschen ein Schneeball-Effekt. Ich merke es inzwischen einfach auch, wie sich dann auch die Erwartungshaltungen verändern. Früher hatte ich jetzt für irgendwie ein cooles Titelbild für eine Präsentation, hätte ich da unseren Katalog an Stockfotos, den wir schon eingebaut haben. Hätte ich da vielleicht kurz reingeguckt oder wenn ich gesagt habe, ich habe jetzt selber nicht die Zeit oder die Muße da durchzusuchen, hätte ich es delegiert und hätte irgendwen gebeten, mir da ein cooles Bild zu machen. Aber dann hätte ich natürlich immer mit einer Vorlaufzeit von, ich sage mal, einem Tag rechnen müssen, bis das quasi eingegeben wurde, bis ich dann Dings. Inzwischen merke ich halt, wenn ich selber auf Midjourney gehe oder selber einfach jetzt direkt über eigentlich ChatGPT, was ja multimodal geworden ist, gehe, habe ich halt das perfekte Bild, das genauso passt, innerhalb von wenigen Minuten. Und da merke ich einfach, ich werde ich den Eintagesprozess verwenden, egal wie toll der gestrickt war und so weiter, sondern ich werde einfach jedes Mal das einfach kurz selber in ein paar Minuten erledigen oder meinen Teams beibringen, wie sie es machen können. Und damit hat sich das dann einfach fundamental geändert.
Wenn wir vielleicht mal im Beratungskontext bleiben, ich sage mal, der Traum auch von solchen Tools wie Microsoft Copilot ist ja, dass ich zum Beispiel jetzt für Excel und Datenanalyse jetzt nicht mehr genau wissen muss, wie jetzt irgendwie, weiß nicht, S-Verweise und Pivot-Tabellen und so weiter funktionieren, sondern ich habe einen Datensatz, habe schlaue Fragen und kann dann mit Natural Language einfach meine Fragen stellen, meine Prompts machen, sagen, generiere mir folgende Diagramme, mach mal ein paar Segmente, such mir die Ausreißer, Auffälligkeiten und so weiter. Sind wir da denn schon, auch in eurer Consultant-Tätigkeit? Vielleicht noch als eigene Anekdote, ich habe ja früher, vor langer, langer Zeit, war ich ja auch mal Praktikant bei BCG, war aber ehrlich gesagt damals jetzt nicht so gut jetzt in Excel oder in PowerPoint, wie ich das vielleicht gern gewesen wäre. Und da hatte ich immer den Eindruck, okay, ich habe eigentlich ziemlich gute Ideen, eine gute Intuition, aber jetzt habe ich jetzt irgendwie trotzdem irgendwie 5 Stunden damit verbracht, diesen Datensatz irgendwie zu bereinigen. Da denke ich mir, okay, hätte ich damals vielleicht schon, weiß nicht, Prompting oder sowas gehabt, dann hätte ich mich leichter getan. Sind diese Tools denn schon so gut nutzbar oder sagst du, naja, Copilot ist vielleicht auch eher noch am Anfang?
Habe ich da etwa ein Comeback in the Making, Theo?
Genau, ja. Jetzt mit einer KI-Armee im Hintergrund, ja.
Genau.
Steig ich jetzt wieder bei euch ein.
Sehr gut, ja. Also lass uns da vielleicht nochmal drüber reden. Ja, aber Spaß beiseite. Also was wir merken ist, also natürlich, we eat our own dog food, ja, wie die Amerikaner sagen würden. Die Franzosen sagen ja eben, we drink our own champagne. Also wir setzen KI massiv ein in unserer eigenen Arbeit. Und es ist interessant, es ist eine Mischung eigentlich mit der vollen Klaviatur. Natürlich verwenden wir Ready-Made-Tools wie ChatGPT, auch natürlich auf unserer Enterprise-Version oder auch Copilot. Aber wir haben inzwischen eine ganze Reihe von selbstgebauten Tools, die wir mit BCG ganz konkret für unseren eigenen Use Case eingebaut haben. Und das geht eigentlich über alle Funktionen, über alle Arbeitsschritte hinweg. Und das ist eben ganz bewusst auch ein bisschen eben dieses Portfolio-Play, von dem ich gesprochen habe. Also wir haben auch unseren eigenen App-Store, wo auch immer wieder eigentlich monatlich neue Releases rauskommen und die Teams damit arbeiten. Und wir haben sogar unser eigenes Upscaling-Programm. Das nennen wir dann die AI Black Belts, also vor allem auch GenAI Black Belts, wo man durch ein Programm durchläuft und dann einen wirklichen Black Belt bei BCG bekommt, weil ich eben eine vertiefte quasi Anwenderin geworden bin von diesen ganzen Applikationen. Also, und ich glaube, warum sage ich das bewusst, dass es eben eine Mischung ist? Weil wir eben momentan noch nicht glauben oder auch nicht für unsere Zwecke glauben, dass die reinen Standard-Tools, dass es nur mit ChatGPT und Copilot getan ist, sondern es durchaus eben auch Sinn macht, für unseren eigenen Unternehmenskontext da eben auch Dinge zu customizen oder selber aufzubauen. Und genauso schlagen wir es uns ja auch unseren Kunden vor, zu sagen, es ist am Ende eine Mischung. Es gibt sicher Standard-Tools, die man verwenden kann, aber am Ende geht es ja auch darum, den Unternehmensvorteil sich zu sichern, indem ich da sehr spezifisch unterwegs bin.
Da finde ich jetzt eben auch diese Case Study von Moderna und OpenAI eben ganz spannend, die jetzt ja auch verkündet haben, dass sie sehr eng zusammenarbeiten, dass Moderna, also das Pharmaunternehmen, in den nächsten Jahren irgendwie 15 neue Produkte rausbringen möchte und die jetzt irgendwie auch 400 GPTs im Einsatz haben für ganz unterschiedliche Funktionen im Legal-Kontext, im Sales-Bereich, aber natürlich auch die für die Forschung. Und das finde ich eben ganz spannend, dass die das dann eben auch sehr konsequent einsetzen und eben auch sagen, hey, das ist jetzt nicht nur so eine Spielerei, sondern wir wollen das ganz, ganz produktiv implementieren. Was ich jetzt noch spannend finde bei dem Thema KI, ist das Thema Talent. Ne? Also die Talente, die sind noch relativ rar gesät, die sind auch sehr, sehr teuer. Jetzt liest man ja immer irgendwelche Headlines aus den USA, dass, weiß nicht, der durchschnittliche Engineer bei OpenAI $900,000 verdient oder OpenAI mit ihren Aktienoptionen selbst Leute bei Google abwerben kann und die verdienen dann irgendwie $5 Millionen. Ich glaube, es ist jetzt egal, ob es jetzt $5 Millionen sind oder $1 Million. Ich glaube, die zahlen relativ hohe Gehälter. Jetzt frage ich mich aus der Sicht von einem europäischen Unternehmen. Wir haben ja ganz andere Gehaltsstrukturen. Wir haben ja oftmals jetzt auch nicht die Möglichkeit, Aktienoptionen zu offern, ne? Im Gegensatz zu irgendwelchen Startups. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt DAX-Unternehmen, das halt gerne diese Leute einstellen möchte, die halt sehr viel Geld kosten, beziehungsweise vielleicht arbeiten ja bei mir schon ganz gute Leute, die verdienen aber nur ein normales deutsches Ingenieursgehalt und die können halt morgen in den Flieger steigen nach Silicon Valley und jetzt das Fünffache verdienen. Also wie siehst du gerade so diese Gemengelage aus, dass diese Talente sehr teuer sind, aber vielleicht viele Unternehmen gar nicht die Möglichkeiten haben, entweder finanzieller Natur oder vom, ich sag mal, Gehaltsgefüge her, die überhaupt an sich zu ziehen. Also landen am Ende dann 99% aller AI-Talente nur bei 5 Companies rund um Silicon Valley?
Also ich glaube, wenn man ein Weltklasse-AI-Engineer ist und man gerne in einen Flieger nach Silicon Valley einsteigt, dann sollte man in einen Flieger nach Silicon Valley einsteigen und dorthin fliegen. Ja? Also das, glaube ich, die Leute kriegst du nicht abgeworben als deutscher Mittelständler beispielsweise. Aber zum Glück gibt es ja durchaus Leute, denen es gut gefällt in Deutschland oder der Schweiz oder Österreich oder wo auch immer in Europa und die sagen, sie brauchen das nicht unbedingt, da in den Flieger zu steigen und nach San Francisco zu ziehen. Und das, glaube ich, ist einfach inzwischen gang und gäbe geworden zum War of Talents, dass der sich einfach nochmal akzentuiert in diesen Jobs und Unternehmen halt ganz klar sich überlegen müssen, wie kriege ich solche Talente angezogen. Und da, glaube ich, spielen natürlich Gehalt, spielt eine gewisse Rolle, aber ich glaube nicht die einzige Rolle, sondern es geht auch um das Thema Purpose, um das Thema Kultur. Ja, wie fühlt es sich an, in so einem Unternehmen zusammenzuarbeiten? Und das zieht eben die Lungenleute auch an. Und das ist uns auch sehr stark bewusst bei uns, weil wir competen ganz ehrlich nicht unbedingt gegen die anderen Unternehmensberatungen, wenn wir diese AI-Talente hiren, sondern wir competen auch ganz klar gegen die Startup-Welt oder eben gegen die großen Tech-Player. Und da muss man eben Perspektiven bieten, da muss man einen Purpose rauskaufen. Und das darüber, glaube ich, kriegt man das hin. Man muss aber auch ein bisschen umdenken, weil, sag mal, wie du es auch richtig sagst, die traditionellen vielleicht Tarifstrukturen, die ziehen dann eben nicht bei vielen von diesen Talenten. Und da muss man durchaus auch kreativ werden, zu sagen, wie kann ich da eine Perspektive bieten oder wie muss ich vielleicht auch ganz bewusst eigene Units schaffen, die teilweise außerhalb des Unternehmens agieren können, um eben Leuten da Karrierepfade anzubieten, die eben auch ihnen entsprechen.
Und würdest du sagen, dass das dann auch Projekte sind, die ihr auch begleitet, also sozusagen jetzt vielleicht auch diese neuen Job Descriptions oder vielleicht auch, ich sag mal, Recruiting-Strategien oder auch Gehaltsbrackets zu definieren für diese Talente? Oder ist das irgendwie so nischig, dass das im Prinzip für, ich sag mal, den BMW keine Relevanz hat und dass die jetzt nicht alles umdenken müssen, nur weil sie jetzt irgendwie 5 neue Leute einstellen wollen?
Ja. Nein, es ist absolut eine Priorität. Wir haben innerhalb von BCGX natürlich auch ganz unterschiedliche Kohorten und quasi wieder Chapter sozusagen, aber wir haben auch ein explizites Talent Engineering Department, wo wirklich nichts anderes gemacht wird, als für unsere Kunden eben diese Talentstrukturen zu definieren, die Rollenprofile zu definieren und dann aber auch aktiv ins Hiring zu gehen. Und weil wir natürlich ständig neue Businesses aufbauen und neue Produktteams aufbauen für unsere Kunden, sehr oft in so einem sogenannten Build, Operate, Transfer Modell, wo also am Anfang vielleicht BCG und BCGX Leute wirklich diese Transformation führen, aber dann auch dieses neue Produkt oder dieses neue Venture operaten, also wirklich auch das Day-to-Day sich kümmern, da eben auch die Transferfunktion herbeizuführen und die dann zu übergeben an interne oder eben auch neu zu hirende Leute. Und dabei haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir diese gigantische Recruiting-Maschinerie, die einfach in der Consulting-Branche üblich ist und bei uns natürlich auch vorhanden ist, auch zu unseren Gunsten verwenden können, weil es ja sehr oft auch Kandidaten gibt, die vielleicht jetzt nicht das perfekte Profil sind für die Beratung, aber vielleicht genau von ihren Skills her auf so eine AI- oder Digitalrolle draufpassen und somit eben über unser Talent Engineering auch unseren Kunden dann zugänglich gemacht werden können.
Sehr gut. Also weitere Business Unit, Recruiting und Headhunting.
Sozusagen, ja.
Wir haben ja vorhin über den Digital Gap gesprochen und Nvidia, natürlich einer der großen Gewinner dieser KI-Revolution. Aktienkurs hat sich, glaube ich, ganz okay entwickelt in den letzten paar Wochen und Monaten. Nvidia hat jetzt ja eine Market Cap von über 2 Billionen und ist damit mehr wert als alle DAX-Unternehmen zusammen. Und ich glaube, für Mitarbeiter und Aktionäre von Nvidia ist mal eine gute Nachricht. Aber wenn ich so als Europäer drauf schaue, dann sage ich schon ein bisschen, also hört sich irgendwie nicht so gut an. Also dieser digitale Gap, der scheint sich ja noch stärker zu, ja, scheint sich ja noch mehr zu vergrößern. Und also ich habe noch keine Antwort drauf, aber ich weiß halt gar nicht, was jetzt sozusagen die Antwort jetzt auch vielleicht von Europa oder von Deutschland drauf sein soll, um da jetzt mitziehen zu können.
Ja, ich glaube, was da immer wieder auch spannend ist, wenn man verstehen möchte, wie sich diese Zukunftsszenarien entwickeln, ist manchmal in die Vergangenheit zu schauen. Und was viele Leute nicht wissen oder zu wenig wissen, ist, dass es eigentlich diese Dominanz jetzt gerade der Halbleiterindustrie, und Nvidia ist ja einer dieser großen Spieler, eigentlich wirklich auf massive staatliche Unterstützung, die schon vor Jahrzehnten angefangen hat, zurückzuführen ist. Auch sehr oft, muss man ehrlich sagen, noch durch den Kalten Krieg, durchs Militär getrieben. Ja, also da hat schon sehr viel Investment, insbesondere in den USA, stattgefunden, die viele dieser Unternehmen dann in quasi weiterer Folge herausgebracht hat. Dann wurde natürlich sehr viel von der tatsächlichen Herstellung dann nach Fernost und so weiter ausgelagert. Aber im Sinne von denjenigen, die diese Chips beispielsweise designen, ist nach wie vor, sind die amerikanischen Companies ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, es findet langsam ein bisschen ein Aufwachen statt, auch in Europa, dass ich sage, ich muss solche Schlüsseltechnologien ganz bewusst fördern. Und die sind halt leider sehr, sehr kapitalintensiv. Also es braucht einfach Dutzende von Milliarden, um eben ein State-of-the-Art Halbleiter- und Chip-Werk hinzustellen. Aber es findet langsam statt. Aber ich glaube, da muss schon auch noch weiterhin ein Aufwachen stattfinden, zu sagen, wir müssen verstehen, dass eben auch die Bedeutung von einem Gesamtwirtschaftsstandort Europa, und das geht halt über ein einzelnes Land hinaus, auch ganz stark von unserer Fähigkeit abhängen wird, wie wir die Puzzleteile bereitstellen können, die diese Digital- und vor allem auch KI-Revolution mit sich bringen wird. Und wenn wir da nicht eben ganz genau verstehen, was sind die kritischen Bausteine, und beispielsweise die Computerchips, auf denen das alles läuft, ist ein absolut kritischer Baustein, dann laufen wir wirklich Gefahr, dass wir am Ende zu Anwendern werden, dann sind wir dann wie die Passagiere, die von den selbstfahrenden Autos herumgefahren werden. Das ist sicher auch sehr angenehm, aber das Geld damit verdient dann eben die Company, die den Algorithmus oder die das Auto quasi als Service bereitstellt.
Genau, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Olaf Scholz jetzt morgen bei euch anruft, unser Bundeskanzler, würdest du dem dann sagen, hey, arbeite doch mal mit TSMC zusammen, um jetzt in Bayern so eine Chipfabrik zu bauen, oder ruf du mal beim Jensen Huang von Nvidia an und bunkert schon mal, 500.000 H100-Chips. Also das meine ich eigentlich nur halb im Scherz. Also ich finde eigentlich schon, dass wir da ja eigentlich auch investieren müssten, ne? Und ich frage mich dann halt, woher kommen A, die Impulse, und B, wie werden dann diese Budgets auch freigemacht?
Ja, wie gesagt, ich glaube, am Ende ist es sogar eine gesamteuropäische Frage. Aber ich glaube, es muss schon ein Verständnis auch herrschen, dass wir einfach nicht weiterhin den jetzigen vermeintlichen Wohlstand, der in Europa herrscht, melken können bis zum geht nicht mehr, ja, und dann einfach sagen, so läuft das für immer und ewig weiter, sondern man muss da einfach auch ganz klar auch investieren, ja, in die Zukunft, damit ich eben relevant bleibe und eben nicht abhängig werde von denjenigen, die mir dann eben zukünftig die Computerchips oder die Algorithmen zur Verfügung stellen.
Vielleicht noch unsere letzte kurze Frage. Ich halte hier gerade die Apple Vision Pro in die Kamera. Vielleicht ganz kurz dein 2-Monats-Fazit, sowohl als, ich sag mal, User, aber auch als Industrieexperte auf das ganze Thema Spatial Computing, Apple Vision Pro, Mixed Reality.
Ja, jetzt habe ich meine natürlich außer Griffweite, sonst muss ich den Kopfhörer kurz ausziehen. Aber ich kann vielleicht, und das wissen, glaube ich, viele, die mich kennen, ich würde mich ja schon als Heavy User von diesen XR-Technologien bezeichnen. Und ich habe, bevor ich die Apple Vision Pro bekommen habe, habe ich bereits über 500 Stunden in XR verbracht. Wenn ich aber ehrlich bin mit dir, wenn ich das auf quasi eine wöchentliche Nutzung runterbreche, dann habe ich pro Woche auch nicht mehr als vielleicht eine Stunde oder zwei damit verbracht. Meistens für irgendwelche Meetings oder Workshops oder mal eine Demo oder so, aber sonst ist die daneben gelegen. Ich habe jetzt hier die Quest Pro, die liegt da nach wie vor daneben. Ja. Die liegt jetzt noch mehr daneben, weil ich die Apple Vision Pro habe. Aber das war so die Nutzung. Seitdem ich die Apple Vision Pro habe, nutze ich sie 6 bis 8 Stunden jede Woche. Und weißt du, was der Killer Use Case ist? Killer Use Case ist das eigentlich so simpel, dass wenn ich unterwegs bin, also im Flieger oder im Zug, dann connectet die sich natürlich einwandfrei mit meinem MacBook und dann kann ich dann im Flieger oder im Zug auf meinem 60-Zoll-Bildschirm kann ich dann arbeiten und bin hochproduktiv. Also früher war oft die Flüge die Zeit, wo ich am wenigsten produktiv war, weil man halt da irgendwie gekrümmt da über dem Laptop irgendwie versucht hat, noch ein paar E-Mails rauszuquetschen. Inzwischen ist die Zeit, wo ich am hochproduktivsten bin. Ich gebe zu, manchmal schaue ich mir auch über Disney Plus irgendwie die neueste Shogun-Folge oder so an, auf IMAX-Größe. Aber da hat sich echt was gewandelt. Und es gibt natürlich immer wieder jetzt da viele, die da kritisch sind, allen voran natürlich Mark Zuckerberg mit seiner absolut objektiven Product Review, die er da gemacht hat. Aber was ich schon bemerkenswert finde, ist einfach, dass Apple jetzt qualitativ ein unglaublich hochwertiges Headset gebaut hat, was sozusagen die Auflösung anbelangt und halt auch von der User Interface. Ja, natürlich gab es Gestensteuerung auch schon bei anderen, aber wie das Apple zusammengebracht hat, dass ich in der Kombination aus Augensteuerung, was sich immer noch wie Magie anfühlt, und Gestensteuerung einfach ein rundes Komplettpaket geliefert hat, finde ich einfach bemerkenswert. Und ich merke es auch in meinen Demos. Ich habe jetzt, seit ich die Brille habe, über 150 Demos gegeben mit der Apple Vision Pro. Ich glaube, das ist etwa in etwa gleich viel wie in den Jahren davor über alle anderen Headsets zusammengezählt. Und ich merke einfach, dass das so intuitiv ist, dass ich eigentlich niemanden, egal wie neu jemand an das Thema rangeht, eine Erklärung geben muss. Und das ist in der offiziell, glaube ich, schon ein echtes Achievement.
Also ich finde die Hardware auch sehr cool. Ich benutze es ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr als eine Stunde die Woche. Vielleicht ein oder zwei Stunden vielleicht, wo ich meinen Fernseher fairerweise jetzt auch nicht mehr als zwei Stunden die Woche benutze. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es sehr coole auch B2B-Use-Cases geben wird, an denen ihr wahrscheinlich auch mit euren Kunden arbeitet. Ich glaube, da kann es sehr, sehr spannende, ich sag mal, Nischen-Dinge geben. Aber ob das jetzt wirklich die nächste neue Computing-Plattform wird, vergleichbar wie jetzt mit einem iPhone oder sowas, ja, das wage ich Stand heute zu bezweifeln. Das müssen wir uns mal die nächsten Jahre mal anschauen. Also ich glaube, B2B war, glaube ich, sehr spannend. B2C weiß ich nicht. Aber da sind wir wieder beim Thema, ne, dass man ja diese ganzen Wetten eingehen muss und dann auch mal schauen muss, okay, welche von denen materialisieren sich dann eben auch, selbst für so eine Company wie Apple.
So ist es. Und ich meine, mit dem iPhone-Vergleich müssen wir uns auch daran erinnern, dass auch das iPhone von 2007, das iPhone 1, jetzt auch noch nicht den Durchbruch bedeutet hat, sondern das hat eigentlich erst ab dem iPhone 4 so richtig angefangen reinzuknallen. Und deswegen, glaube ich, muss man da auch noch ein bisschen geduldig sein mit Apple. Wir reden gerade mal von der ersten Generation, die heißt ja auch nicht zufällig Pro. Das deutet ja darauf hin, dass es auf dem B2B-Umfeld zugeschnitten ist. Aber ich persönlich finde es sehr positiv. Ich muss auch sagen, ich fand das Announcement jetzt gerade von Meta bemerkenswert, dass sie jetzt ihre Horizon Operating System, also das Betriebssystem von der Quest, öffnen, um damit eben de facto so ein bisschen wie das Android der XR-Welt zu werden und da eben anderen Herstellern wie den Lenovo oder auch Xbox zu ermöglichen, dass sie dann auch Headsets bauen mit dem gleichen Betriebssystem und damit eben auch den Content-Anbietern, also den Teams, die heute Apps programmieren für diese Headsets, ermöglichen auf einen Schlag dann ein ganzes Ökosystem von Geräten bedienen zu können.
So, vielen Dank also für den spannenden Überblick. Wir haben ja ganz viele spannende Themen gestriffen. Besonders spannend finde ich eben auch, wie Unternehmen mit dem ganzen Thema Innovation, R&D und eben auch Adoption umgehen. Also vielen Dank für deine spannenden Einblicke über deine Arbeit bei BCGX im Kontext mit AI und auch Mixed Reality. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.